ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich bin Katrin Wenzel und zu Gast bin ich heute bei der Schriftstellerin Ruja Domaschina in Bautzen. Herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein darf, Ruja Domaschina.
Gern. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind.
Der Name, mit dem Sie auf Ihren Büchern stehen, Ruja Domaschina, ein schwierig auszusprechender Name, das ist nicht der, der in Ihrem Ausweis steht. Wie sind Sie denn zu dem gekommen?
Ja, jeder, der einen Ausweis hat, also heutzutage kann man sogar den sorbischsprachigen Namen sich einschreiben lassen. Aber ich denke, ich bin zweisprachig, ich heiße Rosa Maria Domaschke im Ausweis. Und als mein erstes Buch beim Verlag Janus Press Gerhard Wolf in Berlin schon ein Stückchen gediehen war und wir waren so auf dem Weg, das zusammenzustellen, da sagte der Gerhard Wolf mal zu mir, wie heißen Sie gleich? Ja, ich sagte schüchtern, wie ich damals war, Rosa Domaschke. Was? Domaschke heißen Sie? Nee, das machen wir nicht. Da müssen wir was anderes finden. Ich war so erstaunt und erschrocken vor allen Dingen. Und ich hatte also 1990, ein Buch von mir, mein allererstes Buch übrigens, in Sorbisch erschienen. So ein kleines Buch, sehr schön illustriert mit Fotografiken von Jürgen Matschi, der auch in Bautzen lebt. Und da schob ich ihm das Buch hin. Er sah drauf und sagte, was steht denn hier? Na ja, sage ich, mein Name auf Sorbisch. Da hat er gesagt, lesen Sie mal vor, habe ich dann gesagt. Sagt er, das klingt gut, das nehmen wir. Ja, und dabei ist geblieben. Ruja Domaschina.
Also für alle, denen es auch schwerfällt, eine kleine Sprachschulung der Schriftstellerin Ruja Domaschina. Auf jeden Fall schließt sich ein Kreis, die Anfänge 1990 mit Gerhard Wolf, jetzt ein Blick auf das Gesamtwerk unter weißleinenem Tuch, Gedichte aus 35 Jahren in der Sorbischen Bibliothek im Domowiner Verlag. Band Nummer 14, der jetzt eben erscheint. Was erwartet die Leserinnen und Leser?
Ja, ich wollte zu gern noch etwas sagen zu der Reihe. Also das sind jetzt 14 Bände und da sind Übersetzungen, Nachdichtungen erschienen aus dem Sorbischen ins Deutsche, als auch Originaltexte, die in Deutsch geschrieben wurden und in Sorbisch keinerlei Entsprechung haben. Aber die Reihe nennt sich so Sorbische Bibliothek. Und ja, wer ist da erschienen? Juri Kischka, übertragen von Kito Lorenz, also Nachdichtungen. Dann ganz interessant von Maria Mönkova, Tage in der Ferne. Dine Vydaline, eine wunderbare Autorin, die leider viel zu zeitig gestorben ist. Übersetzung Professor Prunitsch ins Deutsche, sehr gute Übersetzung. Oder das Buch Im Fieber, das sind Nachdichtungen, also zumeist von Peter Thiemann. Das ist der Dichter, der im Sorbischen sehr bekannt ist, Jakuba Cicinski. Und ich könnte viele weitere Autoren nennen. Zuletzt erschien Prosa, der Band davor, also die Nummer 13, Der Fiedler auf dem Nein, Der Fiedler unterm Dach.
Genau.
Der Fiedler unterm Dach. Und das sind Prosastücke von Autoren. Also diese Stücke sind in der DDR-Zeit geschrieben und die Übersetzungen sind von Autoren heute gemacht worden, das meiste. Und auch ein sehr interessantes Buch, die Nummer 13. Und die Nummer 14.
Genau, die Nummer 14.
Ja, das sind 111 Gedichte, aus meinen Bänden jeweils 10 und neue Gedichte 11. Und dann sind da noch Nachdichtungen von Juri Kischka dabei, meine eigenen, die das erste Mal in Deutschland veröffentlicht wurden. Die Erstveröffentlichung dieser Nachdichtungen war in Österreich bei der Edition Tannhäuser in der Nähe von Linz in Ottensheim. Vielleicht ist ganz interessant zu sagen, dass 5 dieser Gedichte, die in dem Buch sind, ein Impuls auch in Sorbisch ausgelöst haben und aus dieser Idee auch in Sorbisch entstanden sind. Aber unterschiedlich, ja. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht, das heißt Nepraschiso, das heißt also, wem gehört das Land? Fragt das deutschsprachige Gedicht und das sorbischsprachige Gedicht als zweite Folge fragt, oder sagt, wem gehört das Land nicht? Und so mir ändert das in den beiden Sprachen, aber es wird nur gesagt, wem das Land gehört, dann am Ende des zweiten Teils, also in Sorbisch. Ja, und dann ist ein Gedicht, wo ich immer auch zwischen den Sprachen wechsle, Sorbisch und Deutsch. In Deutsch ist ein deutschsprachiges Gedicht, gänzlich, sieht so aus, wie deutschsprachig sind, aber Übersetzungen von Pflanzen und Tieren aus dem Sorbischen dabei. Und im sorbischsprachigen Gedicht, das hat ein ganz anderes Ende. Läuft auch irgendwie anders, aber fängt so ähnlich an. Da sind dann also Übersetzungen aus den Deutschen. Im Sorbischen drin ist dann ein sorbischsprachiges Gedicht. So ähnlich sind diese fünf eigentlich alle gestaltet.
Ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle eins der neuen Gedichte. Bitte schön, Ruja Domaschina.
Die Bäumen, die Esche. Für Gerda Lepke. Die Bäumen, die Esche, die unser Grundstück von der Straße trennte. Ihre Äste hoben den Draht von Lichtmast zu Lichtmast, hoben ihn aus. Sie wurde markiert. Großmutter sagte, wenn die Esche gefällt wird, werde ich fallen. Bald lagen geschichtete Scheite vom Haus. Die Weltesche, stellte Großmutter fest und ging in den Himmel. Ein Blättchen der Linde zeichnete der Maler Novak in eine Ecke jedes seiner Bilder. Er meinte, die Bilder würden nicht reichen. Oft saß ich im Schatten der Birne und las von früher die Namen von Hexen, hörte zu Walpurgis im Geäst ihr Gestöhn. Die Krone der Eiche fasste ich ins Auge, ohne sie zu erfassen, und lernte, sie sei deutsch. Auf Schulterhöhe sah ich zuerst den Ast einer Pflaume, befingerte die Früchte, roch ihre Säfte. Bald wanderte der Blick von unten nach oben. Die alte Büttnerin, die Buddhaka, wohnte im Wald und band weiße Laken an die Fichten am Weg für ihren Sohn, der kam oft im Dunkeln nach Hause. Ganz entfernt schien mir lange der Wipfel der Protestantin, wie die Leute hier achtungsvoll sagten, wenn sie die Kiefer umarmten, 5 Mann. Sie wurde gepflanzt 1620 vom Herrn von Muskau, um 2020 vom Kohlekonzern gefällt, als Abraum zur ökologischen Verwertung, wie verkündet. Hingestreckt lag sie noch bis zur Nacht. Ich ging an ihr entlang, maß sie heimlich mit Schritten und dachte schon, das wäre Mut.
Die Bäumen, die Esche, ein Gedicht von und mit Ruja Domaschina, gewidmet einer Künstlerin, der Malerin Gerda Lepke. Es ist nicht der einzige Name, die einzige Künstlerin, der ein Text zugedacht ist. Es gibt immer wieder künstlerische Kollaborationen. Was bedeuten Ihnen die benachbarten Künste, die Musik, die Malerei?
Die Anregung. Viele Anregungen kommen auch aus der Malerei, auch aus der Musik. Ich höre beim Schreiben sehr gerne Bach, wenn Glenn Gould gespielt hat. Vor allen Dingen auch die Goldberg-Variationen höre ich sehr gern. Auch moderne Musik, andere Musik. Aber die bildende Kunst spielt auch wirklich eine wichtige Rolle. Gerda Lepke hatte eine Ausstellung unlängst. Ich bin eine Bäumin, nannte sie diese Ausstellung. Und das war eine wahre Explosion von Farbe, von Laub, Bäume, Büsche. Das hat mich sehr angesprochen. Das ist so ein Teil dieses Gedichtes. Und deshalb habe ich es auch Gerda gewidmet. Und dann fiel mir ein, die Protestantin, das war ja ein Baum in der Nähe von Schleiferone, der ja nun schon der Braunkohle zum Opfer gefallen ist, wie überhaupt Wälder im Jagdgebiet, des Fürsten Bückler. Viele alte Bäume und gerade diese Protestantin war sehr bekannt in Schleife, Rhone und Umgebung. Und es fanden darunter auch Treffen statt. Leute haben gesungen und es hat nichts genützt. Und im Moment ist so, dass beschlossen worden ist, Ende Dezember, glaube ich, von den Gerichten, dass auch der Wald, der noch da ist, in der Nähe von Rhone-Schleife, der Braunkohle zum Opfer fällt, waren auch kulturelle Veranstaltungen dort. Musikgruppen haben gespielt. Gespräche, aber die Waldbesitzer haben geklagt, aber halt verloren. Und das kam da in das Gedicht mit hinein und dann eben Erinnerungen aus der Kindheit. Wir hatten zu Hause eine Esche vorm Haus, ja auch das und dann aus Märchensagen und ganz vieles kam da zusammen in dieses Gedicht. Aber ich habe natürlich auch Texte geschrieben, als ich Angela Hampes Bilder sah, immer wieder sehe, entstehen Texte, das regt mich an. Oder Dieter Zimmermann aus dem Spreewald, der sehr witzig auch aus der Sagenwelt so ganz kleine Sachen arbeitet, die aber ja vor allen Dingen Witz haben und mich auch anregen. Oder Karl-Georg Hirsch, der sehr genau formuliert, auch die Jetztzeit, Meyer Nagel, ja, und Christian Tannhäuser, der Holzstecher, Holzschneider, mit seinen minimalen Arbeiten, die mich auch anregen und ja überhaupt bildende Kunst.
Aber auch die Musik und Musikalität ist ja vielleicht auch ein Punkt, der etwas mit ihrer sorbischen Herkunft zu tun hat, mit der sorbischen Sprache.
Ja, aber auch mit der deutschen, finde ich. Also wenn man so weit zurückgeht. Gut, meine Großmutter, die Märchenerzählerin war, sie hat auch gesungen. Sie hat Pokerluschki gesungen. Pokerluschki sind so mehrstrophige, ja sogar Balladen, würde ich eher sagen. 10, 12 Strophen, die konnte sie alle auswendig. Das war so ein Mittelstück zwischen Kirchenlied und Volkslied. Und sie hat sich das sehr gut immer gemerkt, hat das viel, viel gesungen. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe immer wieder vor allen Dingen ihrer Stimme zugehört. Und sie hatte auch immer wieder die Verse ein bisschen verändert, genau wie ihre Märchen und ihre Legenden, die sie erzählt hat, also meistens vom näheren Umfeld, wo sie gelebt hat. Sie hat in Horka gelebt und im Sorbischen hat man damals nicht unterschieden zwischen Märchen und Sagen und das ist, glaube ich, heute auch noch so ein bisschen so. Gesang, Musikalität. Meine Cousine war im Wallfahrtsort Rosenthal. Sie hat die Orgel gespielt, viele, viele Jahre bis zu ihrem Tod.
Hier in der Lausitz?
In der Lausitz, also das ist bei Kamenz, Zerner Rosenthal, also ich bin in Zerner geboren, Rosenthal ist gleich in der Nähe. Und die ersten Lebensjahre habe ich, bis ich ungefähr 5 war, haben meine Eltern in Zerner gewohnt. Hinterher zogen sie dann nach Schönau, Kunewitz. Und sie hat immer wieder Klavier gespielt und geübt und wir haben viel gesungen. Also ich erinnere mich, als ich 5 war, da habe ich mit hoher Stimme gesungen. Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut und sie hat gespielt und das hat so einen Spaß gemacht. Also es war auch deutschsprachig und getanzt haben wir, da haben wir so ein gängiger Schlager, weißer Holunder, die Blüte im Garten, ach ich weiß noch, und laut gesungen. Also ich wollte nur sagen, dass eben in beiden Sprachen auch Musik eine Rolle spielte, aber auch Klavierspiel vor allen Dingen in dieser frühen Kindheit.
Ruja Domaschina, Sie schreiben auf Deutsch und auf Obersorbisch, wie ist das eigentlich? Gibt es Themen, die sich eher in der einen Sprache besprechen, verhandeln lassen und Themen für die andere Sprache? Wann entscheiden Sie, welche Sprache Sie nutzen?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil das geht so von innen her. Aber vielleicht sollte ich dazu sagen, dass auch meine literarischen Erfahrungen immer zweisprachig waren. Also mein erstes Kinderbuch, überhaupt das erste, das in sorbischer Sprache erschienen ist, das war 1958 mit den wunderbaren Illustrationen von Josef Lada. Das ist derjenige, der auch den Schweg so karikiert hat. In Sorbischen hieß das erste Buch Smeser, also Lach doch. Und da waren so ganz witzige Verse, die sich gereimt haben drin und ja, das mochte ich sehr, dieses erste Kinderbuch. Und dann hat mein Vater, also meine Eltern sowieso, immer wieder zu Geburtstagen, zu Weihnachten Bücher geschenkt, in Sorbisch, später dann auch Übersetzungen aus anderen Sprachen in Sorbisch, die da in den 60er Jahren gemacht worden sind. und Märchenbücher natürlich. Und besonders gern hatte ich ein Buch, das hat mein Vater mir, glaube ich, auch zum 9. oder 10. Geburtstag geschenkt. Es war das Buch von James Grüss, Mein Urgroßvater und ich. Und da ging es um Helgoland und die ganze Insel wurde bewandert. Und ich habe das immer so in Gedanken, bin ich damit. Und ich dachte, nie werde ich dieses Helgoland sehen. Aber im Buch kann ich es doch erleben.
Und das war auf Sorbisch?
Nein. Das Buch, also immer Sorbisch und Deutsch, alle Bücher in beiden Sprachen haben sie mir geschenkt. Ja. Warum schreibe ich auf Deutsch? Deutsch ist eine Sprache, die ich sehr gern habe. Sie hat viele Bezeichnungen für, sage ich mal, technische Sachen auch, nicht nur. Sie hat die Fachsprachen, also die Sprache der Werbung, die uns umgibt. Ich habe ja mal Bergbau studiert, also das Bergmännische gibt's nicht auf Sorbisch, das ist eine Fachsprache auf Deutsch. Gut, man hat auch übersetzt, also gewisse Worte, das gibt es. Aber in meinem Innern ist es mehr die deutsche, also das, was ich studiert hatte, die deutschen Worte, die kommen mir manchmal. Und ich kann ausdrücken, was ich möchte in Deutsch und in Sorbisch. Es ist wieder eine ganz andere Sprache. Sie hat den Diminutiv sehr, was aber nicht abwertend ist, sondern aufwertend, immer aufwertend. Die Hantschitschka ist eben nicht das depperte Hannchen, sondern eine ansehnliche Frau oder ein schönes Mädchen oder ein kluges Mädchen auch, ja. Und dann gibt es noch den Lokativ und den Vokativ, was ich auch sehr gern habe. Dann gibt es den Dual. Also da kann man sehr wunderbar verknappen, wenn ich sage, Wonne Pschinjete, das heißt also zwei Mädchen, zwei Frauen kommen zu mir meinetwegen. Und wenn ich sage Pschinjetei, ist das, da kommen zwei Männer auf mich zu oder ein Mann und eine Frau. Und ich brauche da viel weniger Worte für das, um das auszudrücken. Das macht mir auch Freude. Also ich liebe eigentlich auch den Dual sehr und versuche ihn immer wieder anzuwenden als auch Worte aus der Sprache der Bezeichnungen der Tiere und der Pflanzen. Da gibt's auch wunderbare Wörterbücher, historische in Sorbisch, mit sehr, sehr einfallsreichen Bezeichnungen für diese Lebewesen und für die Pflanzen. Das alles ist ein großer Reichtum, genau wie im Deutschen. Man kann das alles nehmen und gebrauchen.
Können Sie sich erinnern, in welcher Sprache Ihr Spracherwerb stattgefunden hat? Welche Sprache haben Sie zuerst gelernt in der Familie?
Also in Sorbisch haben wir immer gesprochen, unbedingt, in meiner Familie. Und das Deutsche war aber auch nicht viel später, gar nicht. Es kam da auch irgendwie zeitgleich. Ich habe eine sehr gute Freundin, die lebt in Brandis bei Leipzig im Moment, also heute. Und sie kam mit ihren Eltern, das waren Kriegsflüchtlinge, ich glaube aus dem Tschechischen kamen die. Und sie wohnten auf dem Klostergut in Schönau-Kunewitz. Und das war genau gegenüber mein Elternhaus, über die Straße. Und da wohnte sie. Und meine Geschwister sind viel jünger und ihre Geschwister sind doch viel älter. Wir waren so ungefähr ein Alter und wir waren auch wie Geschwister. Und meine Mutter sagte, ja, da kannst du dich gut Deutsch unterhalten. Und die Elke hat dann eben auch Sorbisch gesprochen. Sie kann heute noch einige Worte. Und wir hatten sehr viel Spaß. Und da haben wir so gereimt, also Korsa Ziege, Mucha Fliege und dergleichen mehr. Also mit ihr sprach ich Deutsch. Aber es war ja natürlich nicht das Deutsch des Dudens, nicht? Das war das Deutsch, das ihre Großmutter und ihre Eltern mitgebracht hatten. Also zum Beispiel hat die Großmutter immer aus dem Fenster geschimpft auf uns. Wart doch nicht so garstlich sein zueinander, ihr gern. Das war herrlich. Ich habe die Musik so gemocht in dieser Sprache. Natürlich sprachen wir auch in Dellane, in der Gegend, wo ich wohne, ein Sorbisch, das nicht unbedingt dem Wörterbuch, also der Bautzner Mundart, entspricht. Zum Beispiel, also ich habe in Märchen gelernt Stupnitschki. Das sind ganz feine Schuhe, dachte ich immer, wunderbare Festschuhe. Und meine Freundinnen in Bautzen sagen, nö, das sind einfach nur Schuhe. Bei uns in Dellana gab es keine Stupnitschki, da gab es nur Trier. Oder ja, dieses viel zitierte Beispiel, Näpple. Wir hatten Kartoffeln und die hießen Näpple. Ja, im Bautzener Raum heißen die Birne. Und da wusste man genau, wo wer herkommt. Also ich habe in der Schule sozusagen, ja, vier Sprachen gehabt. Also das Deutsch meiner Freundin und ihrer Großmutter und ihren Eltern, dann das Dudendeutsch. Dann das Sorbisch, was wir zu Hause gesprochen haben, war auch ziemlich versetzt mit Germanismen, was nicht immer sehr unpraktisch war, weil es weniger Silben hatte. Und das Dudendeutsch und das Sorbisch der Wörterbücher, die auf dem Bautzener Dialekt aufgebaut sind.
Also, Sie sind in Bautzen zur Schule gegangen?
Nein.
Nein, sondern?
In Ralbitz.
Und dort gab es Unterricht in sorbischer Sprache?
Ja. Ja, ich bin 58 eingeschult. Die meisten Fächer waren in sorbischer Sprache. Das war eine sorbische Schule. Wir sprachen auch in den Pausen sorbisch. Und etliche Jahre später wurden dann diese sozusagen durch eine Reform so A- und B-Schulen eingeteilt, wo dann eben sorbisch nur gewissen Fächern gesprochen wurde. Aber zu meiner Zeit war das nicht so. Ich kann mich erinnern, wir hatten Mathematik bis zur 4., 5. Klasse in Sorbisch und dann in Deutsch. Das war eine ziemliche Umstellung. Und Physik und Chemie, denke ich, hatten wir gleich auf Deutsch. Ich kann mich irren, aber ich glaube nicht.
Uza Domaszczyna, man könnte fast sagen, so wie sich immer wieder die Sprachen in ihren Texten, in ihren Gedichten begegnen, so treffen auch andere Dinge, gegensätzliche Dinge aufeinander. Ich würde sagen, das ist die große Kunst, die Sie beherrschen, Unvereinbarkeiten freizulegen, sie miteinander in Beziehung zu setzen und ihre Koexistenz unter Beweis zu stellen. Ist das ein Moment, das Sie beim Schreiben antreibt?
Wenn man das unter einen Begriff zusammenfassen könnte, was Sie gesagt haben, dann würde ich sagen, das Wort Neugier. Neugier, ja. Und überhaupt auf die beiden Sprachen, die ich am meisten beherrsche. Ich bin einfach neugierig. Wie geht das zusammen? Die Gegenwart, die Historie, wie sich das vorwärts schreibt, wenn ich beide Sprachen anwende. Vielleicht kommt das wirklich aus dieser Kindheit her, weil ich mit meiner Freundin, wir haben immer eben getauscht zwischen den Sprachen und beide Sprachen waren eigentlich ja unser Eigentum und dem gehe ich eigentlich immer nach. Ja, und vor allen Dingen interessieren mich also auch Sprachmelodien, wie das ineinander geht. Vielleicht auch deswegen, weil ich eben in Delanne dieses, ist das Mundart, diese Eigenart in dieser Gegend, wo ich lebte, ja so aufgeschnappt hatte. Also dieses Miteinander der beiden Sprachen, die ich beherrsche. Und zum Beispiel meine Schwester, sie hat ja vorhin angerufen, sagt, also ich frage, was machst du? Und da sagt sie, ja, Bigelwem. Oh. Ja, Katrin, Sie haben verstanden, sie bügelt, ja. Das ist nicht so schön. Und meine Mutter hatte früher gesagt, ja, Blotwem. Also ich plätte. Ja, Blotwem, wusste ich auch, was sie macht, wenn sie bügelte. In Sorbischen heißt diese ganze Geschichte Jajelo. Und wenn ich das jetzt wortwörtlich übersetze, heißt es, ich glühe. Und das möchte ich lieber nicht, ich will meine Sachen nicht verbrennen. Aber ich weiß, das kommt von dem kleinen Eisen, der früher in den Bügeleisen war. Das war glühend und so. Aber ich finde dieses Wort so furchtbar. Also ich benutze es nicht und meine Schwester will aber jetzt doch von dem Bügelratsch wegkommen und sagt ja Jello und ich sage, mach das bloß nicht. Glühe deine Sachen nicht aus, da haben die dann verbrannte Ränder. Was habe ich jetzt erzählt?
Wir hören jetzt ein Gedicht, das ein bisschen dieses Prinzip, über das wir eben gesprochen haben, illustriert.
Zyklen. Meine Urgroßmutter, die bei weitem keine Uroma war, sondern eine Pravoka, sprach nur Wendisch, wie sie es mir Sorbisch erklärten. Meine Großmutter, die bei weitem keine Oma und auch keine Uroma war, sondern eine Voka und Pravoka, sprach nicht nur Wendisch, wie sie es mir auf Wendisch erklärte. Meine Mutter, die eine Voka und Pravoka ist, dazu eine Oma und Uroma, was keiner zu ihr sagt, spricht Sorbisch, wie sie es mir auf Wendisch und Deutsch erklärt. Ich, die ich eine Oma bin und selten Voka, spreche Wendisch-Sorbisch, was ich hier Deutsch erkläre. Meine Tochter, die längst noch keine Oma ist und niemals Voka sein will, spricht nur Deutsch, was sie gern betont. Meine Enkelin, die eine Wnuczka ist, spricht zu Hause nur Deutsch, wie sie es mir Sorbisch erklärt, was ja eigentlich Wendisch ist.
Und mit diesem Gedicht von Ruja Domaschina sind wir schon am Ende dieses Diskurses angelangt. Zu lesen ganz neu gibt es jetzt in der sorbischen Bibliothek des Bautzner Domowina Verlages unterm weißleinenen Tuch 111 Gedichte und Nachdichtungen von Ruja Domaschina. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen in Bautzen zu Gast sein durfte.
Hat mich gefreut, ich danke Ihnen auch.
Ich bin Katrin Wenzel, ich bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Zeit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.